Hier ist die Wüste Welle, hier ist die Sendung Themenwechsel, eine Stunde, ein Thema mit Marco Seifert auf der 96,6, dem freien Radio für Tübingen und Reutlingen, per Livestream auf www.wüste-welle.de, weltweit empfangbar. Ja, heute habe ich was ganz Besonderes, eine Stunde lang was ganz, ganz Neues, das haben wir hier bei Themenwechsel noch nicht gemacht, eine Stunde klassische Musik, eine Stunde lang wunderbare, schöne Klänge, nicht immer so dieses Gemetzel, das ihr sonst immer so hören müsst. Und ich habe mir einen Studiogast hier noch ins Studio geholt, einen Pianisten. Und wir haben auch seine CD heute hier und werden die komplette CD oder zumindest den Großteil der CD heute hier spielen. Bei mir heute ist Harald Eichhorst. Hallo.
Ja, guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr schön. Und schon ein bisschen in Vorfreude. Jetzt hier läuft hier gleich die ganze Musik hier auf der Wüstenwelle im Radio.
Ja, natürlich. Klasse.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Würde sagen, wir steigen gleich mit dem ersten Stück ein. Gibt's was dazu zu sagen, kurz?
Es ist ein Walzer, den ich sehr liebe. Ein Walzergespiel auf dem Klavier mit französischer Leichtigkeit, ein schöner Zauberwalzer.
Okay, und das Stück heißt?
Das heißt La Danse avec ma bien-aimée, also der Tanz mit der Geliebten.
Na, dann hören wir doch mal rein.
Thank you.
ungewohnte und wunderschöne Klänge heute hier in der Sendung Themenwechsel. Klaviermusik werden wir heute hören, eine Stunde lang, und bei mir im Studio Harald Eichhorst. Und wir werden über klassische Musik reden und insbesondere natürlich über diese CD.
Gern, ja.
Das ist der Plan, genau. Ja, wie kommt man zum Komponieren und was bewegt einen da zu diesen Stücken und wie sind Sie dazu gekommen?
Also ich habe lange Zeit klassische Musik gespielt, romantische Musik gespielt. Ich habe viel Liedbegleitung gemacht, Schubert und die ganzen Schumann und diese Musik. Ich habe viele Sänger begleitet und korrepetiert. Und irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, habe ich gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Mhm. Da muss noch was kommen. Also ich habe einfach viel Musik nachgeschaffen, also nochmal nachvollzogen und dann gespielt. Und es war einfach jetzt ein schöner Schritt, ganz neu zu komponieren, selber zu komponieren, den Kopf frei zu machen und komplett eigene Stücke zu schreiben.
Ja, und wie kann ich mir das vorstellen, dass es dann einfach nur aus Ihnen herausfließt und Sie es dann einfach so zu Papier bringen oder aufs Klavier bringen? Oder ist das eine Kopfsache, wo man sich dann so ein bisschen strukturiert einen Plan macht, wie könnte das Musikstück jetzt aussehen, so mathematisch eher?
Das ist ganz unterschiedlich. Also manche Stücke entstehen einfach, weil man in der Natur spazieren geht und irgendwo einen Impuls erhält. Also die meiste Musik entsteht so, dass man irgendwie einen Anfangsimpuls hat, irgendeinen kreativen Anfangsimpuls. Entweder man geht durch die Natur oder man geht zum Klavier, schlägt Akkorde an und die gefallen ein und improvisiert darüber. Und dann steht nach und nach das Gefühl, das könnte jetzt ein Stück werden. Und ich mache das dann immer so, dass ich die Fragmente dann aufnehme und mache mir davon eine CD, lege die dann ins Auto ein und höre mir dann das an, was mir so gekommen ist. Und dann entwickelt sich irgendwann mal beim Hören, ja, entwickelt sich das, wie es weitergeht.
Also so Puzzleteile, die dann zusammengesetzt werden.
Es sind irgendwann erstmal Puzzleteile, also Gefühle oder Impulse. Und dann kommt auch eine Phase, wo man wirklich, sagen wir mal, arbeiten muss an dem Stück. Mhm. Man muss gucken, dass die Harmonien stimmen, dass es eine schöne Melodie ist, dass die Form stimmt zum Beispiel. Mir ist es sehr wichtig, schöne Melodien zu haben. Ich bin einfach ein Fan von sehr schönen Melodien und von harmonischen Begleitungen. Und das entwickelt man dann nach und nach mit dem Stück.
Mhm. Also so entsteht das dann letztendlich. Also es ist ja eigentlich dann schon so eine Mischung aus einer Bauchgefühlssache und dann trotz auch einer Arbeit, die zur Handwerkliche dann schon geht so ein bisschen.
Ja, das ist in der Tat genau so. Ich habe mich immer mal wieder informiert, wie das andere Komponisten gemacht haben, früher Beethoven, Brahms und so weiter. Die haben auch einen Anfangsimpuls gehabt und dann sieht man bei Beethoven zum Beispiel viele Skizzen, hat er das korrigiert und das Thema nochmal anders gemacht und so weiter, hat viel, viel dran hart gearbeitet, bis so ein Stück steht. Und so empfinde ich das auch. Man hat am Anfang einen Durchbruch, ein Gefühl dafür und dann muss man das in die Welt bringen und das ist erstmal eine Arbeit.
Kann es dann auch passieren, dass, wenn man jetzt so ein Stück fertig aufgenommen hat und auf CD gebracht hat, dass man dann an irgendeiner Stelle denkt, ah nee, das hätte ich jetzt doch da anders machen können und die Melodie hätte vielleicht doch da gepasst und da der Wechsel und da hätte ich noch das und das einbauen können?
Also das Interessante ist, wenn ich die CD jetzt so anhöre, wie sie jetzt vorliegt, muss ich sagen, ich habe alles so gemeint, wie es ist.
Ah, okay.
Also es ging mir mit diesen Stücken wirklich so, dass ich so lange, ja, gearbeitet habe oder gespürt habe, wie muss das Stück sein, bis es wirklich genauso ist, wie es jetzt ist. Also es ist genauso gemeint.
Mhm. Ist vielleicht eine schwere Frage, aber wie viel Kopf und wie viel Bauch ist da jetzt drin in so einem Stück Musik?
Das kommt auch ganz aufs Stück an. Okay. Ich mache jetzt gerade ein Stück, das ist sehr, sehr improvisatorisch. Da würde ich sagen, das ist kaum Kopf. Mhm. Aber an manchen Stücken hier zum Beispiel, in dem Choral, die Variation, die wir vielleicht nachher noch hören, habe ich mir ja auch ein Thema vorgenommen, das so und so viel Takte ist, hat die und die Melodie, die hat die und die Harmonie. Und da muss man sich, wenn man das variieren möchte, was ja Variationen sind, muss man sich ein Stück weit schon an dann halt eben so ein Grundgerüst halten. Mhm. Und in dem Grundgerüst kann man sich natürlich frei entfalten.
Ah, okay. Wir kommen jetzt zu einem Stück, das heißt, die Elfe weckt ihre Kinder. Wie ist dieser Name entstanden und vor allem, was ich ja besonders spannend finde, es ist ja ein Instrumentalstück und so einem Instrumentalstück einen Namen zu geben, wenn es keinen Text gibt, wie kommt man dann da drauf? Oder wie macht man dann den Zusammenhang zwischen dem Namen und dem Song?
Ja, ich bin in der damaligen Zeit gerne zu einem Stausee gegangen und dort etwas spazieren zu gehen. Und es war eines Tages so, dass der sehr überfüllt war mit Wasser und das sah unglaublich toll aus, wenn die Wege ins Wasser gehen, wenn die Bäume im Wasser stehen. Und das hat mich einfach inspiriert, so eine Naturmusik zu machen und einen so einen Elfen-Naturgeist einfach zu beschreiben. Und da brennt mir manchmal die Fantasie durch, muss ich sagen. Ja. Da sehe ich dann wirklich eine Elfe, die ihre Kinder weckt, die in irgendwelchen Blättern eingerollt sind. Also mir kommen da einfach Geschichten und ja.
Und da kommt eine Melodie dann auch bei, die das so untermalt dann, oder?
Das ist so ein Wechselspiel. Es ist interessanterweise, vieles an der Musik hat im Hintergrund irgendein Bild. Gut. Und ja, das ist mal das Bild, dann mal die Stimmung, das geht hin und her.
Dann wollen wir uns mal anhören, wie es klingt, wenn die Elfen ihre Kinder weckt.
Thank you.
das war Die Elfe weckt ihre Kinder von Harald Eichhorst. Und Harald Eichhorst ist auch bei mir hier im Studio und wir reden über klassische Musik, aber auch über die Wirkung von klassischer Musik, die therapeutische Wirkung, um genau zu sein. Und ja, da haben Sie ja mehr als nur ein bisschen Erfahrung, würde ich sagen, und auch einiges dazu zu sagen.
Ja, diese Musik, denke ich, und ich höre es auch immer wieder, hat eine sehr beruhigende Wirkung und zentriert, so glaube ich das. Und von daher ist diese Musik immer wieder ganz gut dazu geeignet, sich in Ruhe zu bringen, sich in die innere Mitte zu bringen. Und da wird sie auch eingesetzt. Ich kenne auch einige Gruppen, die diese Musik verwenden als Einleitung in Meditation oder zum Unterstützen für Affirmationen. Auch während einer Meditation wird die Musik benutzt. Auch ich habe auch eine Trauergruppe würde diese Musik benutzen, um an die Gefühle zu kommen wieder. Das Klavier ist halt ein wunderbares Instrument, um die Gefühle wieder in Gang zu bringen und sich wieder zu fühlen und zu spüren.
Mhm. Haben Sie auch Musik geschrieben, die Sie konkret für solche Zwecke oder für solche Dinge einsetzen? Oder ist es eigentlich beides? Also wenn ein Stück steht, hat es automatisch diese Wirkung?
Es hat im Moment automatisch die Wirkung. Ich habe es nicht gezielt für solche Prozesse geschrieben. Dann würde die Musik vielleicht noch ein bisschen anders klingen. Aber ich denke, auch so kann man da sehr viel Gelassenheit bekommen und das ist einfach ein idealer Begleiter für Entspannungsverfahren ist.
Wie würde die Musik klingen, wenn sie jetzt exakt angepasst wäre auf besagte Meditationsformen?
Sie wäre wahrscheinlich allgemein nicht so unglaublich abwechslungsreich wie jetzt hier, sondern sie würde sich eher einen Aspekt herausnehmen und den noch mehr durchhalten.
So mantramäßig, also es ist immer wiederholendes Thema sozusagen.
Ja, das wirkt auf jeden Fall aufs Gehirn. Aber ich weiß auch, dass Musik die Kontraste hat, aufs Gehirn gut wirkt.
Mhm. Wieso wirken solche Wiederholungen entsprechend aufs Hirn? Wieso reagieren wir entsprechend darauf, wenn wir eine permanente Wiederholung haben?
Wenn es eine bestimmte Musik ist, die bestimmte Harmonien hat und bestimmte Melodien hat, dann reagiert das Gehirn positiv drauf. Es kann sein, dass sie dadurch in den Alpha-Zustand versetzt werden, also, dass sie auch an das innere Bildersehen kommen und da müssen sie dem Gehirn bestimmte Musik anbieten. Da darf man natürlich keine Metal-Geschichten laufen lassen, das würde nicht gehen.
Einen anderen Effekt wahrscheinlich.
Es hat andere Effekte, aber diese Effekte würden dann im Gehirn das Gehirn bereit machen, vielleicht in die Bilderwelt zu kommen oder vielleicht auch lernfähiger zu sein.
Also eine reine Wiederholung würde nicht funktionieren, sonst würde ja auch eine Alarmanlage oder auch eine Polizeisirene eine positive Wirkung haben und das ist ja definitiv nicht der Fall, macht ja eher nervös.
Es muss eine Abwechslungsreise sein. Also das ist so mein Gefühl. Mein Gefühl ist, dass Musik abwechslungsreich sein muss, um diesen Effekt auszulösen.
Und dann ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger zu spielen, ne? Weil wenn ein Stück sich ständig wiederholt oder ein Thema sich ständig wiederholt oder wir nur Strophe, Refrain haben, so wie bei meiner Band zum Beispiel, da ist es eine ganz andere Sache, wie wenn man jetzt so ein komplexes, strukturiertes Stück hat mit vielen verschiedenen Teilen. Und das muss man auch lange üben, ne?
Das ist richtig. Diese Stücke sind pianistisch sehr anspruchsvoll und ich muss die auch richtig gut üben.
Wie viele Stunden übt man dann da so?
Also ich würde schon sagen, wenn ich eine gute Zeit habe, dann sind das schon 2 Stunden pro Tag, wo ich hier wirklich die Stücke übe und zwar nicht die ganzen Stücke, sondern nur mal die Teile draus, die schwierig sind, damit die dann auch im Ernstfall wirklich funktionieren.
Was ist denn der Ernstfall?
Der Ernstfall ist, wenn Sie diese Stücke wirklich dann öffentlich spielen und das ist natürlich klar, Sie sind immer ein bisschen nervös und da müssen Sie immer ein bisschen besser üben, damit Sie noch ein Level haben zum Runtergehen von und es sind schon anspruchsvolle Stücke. für Pianisten.
Und wenn ich jetzt Harald Eichhorst mal live erleben möchte, wie kann ich das tun? Wie kann ich in Kontakt treten? Wie bekomme ich mit, wann wo aufgetreten wird?
Ja, ich mache Hauskonzerte und am besten, man geht auf meine Homepage und abonniert den Newsletter. Und wenn es dann ein Hauskonzert ist, dann wird man eingeladen.
Und die Homepage ist www.schöne-klaviermusik.de. Ne?
Richtig,
so genau. Das werden wir auch noch ein paar Mal durchsagen, dass es dann auch wirklich jeder Klassikfan in Tübingen weiß. Und nicht wundern, wenn dann der ein oder andere Tübinger mal nach Waibling kommt.
Gerne.
Genau. Sehr gerne. Wir kommen zum nächsten Stück und das heißt Wolkenbilder. Was haben wir denn da? Was gibt's denn dazu zu sagen?
Das ist auch so ein Stück, wo ich mich durch eine Naturerfahrung oder soll man sagen, durch Naturgefühl inspiriert fühlte, dass man an den Himmel schaut und die Wolken sieht. Und wie gesagt, ich stehe ja auf so Bilder und man weiß ja, als Kind hat man sich immer was vorgestellt, wenn die Wolken da verziehen, durchziehen. Und das war so ein Erlebnis und da habe ich gedacht, das will ich jetzt unbedingt mal in ein Musikstück gießen.
Vertonen quasi. Genau. Dann wollen wir mal die vertonten Wolkenbilder von Harald Eichhorst uns anhören.
Thank you.
Harald Eichhorst, Wolkenbilder. Ihr seid immer noch bei Themenwechsel, da seid ihr genau richtig. Der Komponist und Künstler selbst ist bei mir im Studio, Harald Eichhorst. Es ist jetzt Halbzeit in der Sendung Themenwechsel und wir haben schon einiges beleuchtet, einige Facetten. Und was wir noch nicht beleuchtet haben, sind die musikalischen Einflüsse und die Vorbilder. Wer hat sie inspiriert? Wer hat sie begeistert? Was sind ihre musikalischen Einflüsse?
Da gibt es eine ganze Menge Leute, die mich inspiriert haben. Zum Beispiel Johann Sebastian Bach, ihn hat mich sehr beeinflusst. Bei ihm finde ich es unglaublich und faszinierend, wie symmetrisch er komponieren kann. Wenn ich zum Beispiel die Goldberg-Variation nehme, die ein wunderbares Variationswerk sind, dann finde ich dort 30 Variationen und eine Arie am Anfang und eine Arie am Ende. Das heißt, wir haben komplette Symmetrie. Dann haben wir 15 erste Variationen, 15 zweite. In die 15, die ersten werden in 3x5 eingeteilt und die zweiten auch. Und in der Mitte, wenn es mit dem zweiten Block der 15 Variationen losgeht, hat er eine Ouvertüre. Und ich finde das unglaublich faszinierend. Und von Anfang bis Ende gibt es einen Kanon der ersten, der zweiten, dritten, vierten und so weiter Stufe. Und ich finde das faszinierend, dass er so unglaublich symmetrisch ist. Und mich bewegt das sehr. Und ja, das ist für mich immer wieder ein Aspekt. Harmonie drückt sich für mich auch immer in Symmetrie aus. Also ich versuche eine schöne harmonische Melodie zu finden, eine harmonische Begleitung, dann einen symmetrischen Aufbau. Und ich glaube, dass ich dadurch so ein Stück schaffe, was jemand beim Hören zentriert. Und Beethoven ist mir auch sehr wichtig. Von ihm lerne ich besonders, Musik zu schreiben, die über die einzelne Person hinausgeht und größere Aspekte zeigt. Also, dass es nicht so subjektiv ist. Und wir werden es vielleicht an den Variationen dann noch hören, dass es hier auch um Lebensthemen geht, die man auch komponieren kann. Und es gibt auch aus der Popmusik Einflüsse. Rick Wakeman ist zum Beispiel einer, den ich sehr liebe, mit seinen musikalischen Geschichten von Arthur Sage und Reise zum Mittelpunkt der Erde. Also mich faszinieren so Geschichten und mich faszinieren Leute, die diese Geschichten auch in Musik umsetzen. Und last not least, Keith Emerson darf auch nicht fehlen. Mhm. Emerson, Lake Palmer ist einfach fantastische Musik. Unglaublich. Ich bin immer wieder fasziniert. Ich höre es immer wieder. Und so setzen sich die Einflüsse zusammen.
Mhm. Ah, es ist ja eine ordentliche Bandbreite auch. Da ist ja so einiges mit drin. Ist auch für mich als eher der auf der Gitarrenseite steht natürlich interessant, ist ja auch irgendein Rockelement irgendwo im Plattenschrank von Harald Eichhorst irgendwas, so die eine oder andere Rolling Stones Platte vielleicht oder sowas?
Die gab's auch deutlich.
Gab's auch, okay.
Also ich bin durch, ich glaube, alle musikalischen Phasen durch, mhm. Aber ich bin halt eben sehr früh schon mit dem klassischen Klavier zu in Verbindung gekommen und ich glaube, da legen sich einfach Wurzeln, die so Bestand haben, dass man vielleicht darin einfach aufgeht und das andere sehr gerne hört, aber jetzt nicht zum Rockmusiker wird.
Ja. Hat man da nicht so ein bisschen das Gefühl, wenn man so anspruchsvolle Sachen kennt, dass das dann doch schon fast primitiv ist, was so eine Rockband da vom Stapel lässt?
Nein, ganz so gar nicht. Ich bin von einigen Rockbands dermaßen begeistert. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass Rockmusiker einfache Musik machen, wenn ich mir drüber nachdenke, wie die Yes zum Beispiel, wie komplexe Musik die gemacht haben.
Wahnsinnig.
Unglaublich komplexe Musik. Ich weiß nicht, ob man das heute noch verkaufen könnte, aber damals haben das Massen von Leuten gehört und waren begeistert. Ich bin es immer noch und viele, viele Songs heute sind durchaus sehr anspruchsvoll und komplex.
Mhm. Und wir kommen ja jetzt zu einem Stück, das eher so ein bisschen poppiger angehaucht ist, haben Sie gesagt. Was gibt's zu dem Song I'm Telling You My Sweetest Words zu sagen?
Ja, das ist eigentlich einer meiner wenigen Popmusik-Ableger. Ich habe ja auch einigen Pop und Jazz gemacht. Und da lernt man halt unglaublich schöne Sachen über Jazzharmonie und Popharmonien. Und das ist eine tolle neue Welt für mich auch gewesen. Nach der Klassik kam diese Welt, dieses Jazz und diese Harmonik auch auf mich zu. Und hier habe ich jetzt so einen Song geschrieben, der sich jetzt in einem anderen musikalischen Genre bewegt.
Also Jazz jetzt nicht in diesem Free Jazz, dieses durch verrückt wilde, völlig unstrukturierte, sondern eher der gediegene, entspanntere, soulige, glaube ich, sagt man auch dann eher dazu. Wahrscheinlich,
ja, genau.
Ne? Genau. Ist für mich natürlich auch irgendwie immer mit einem Saxophon oder so. Ich weiß nicht warum. Das ist irgendwie immer drin, dass dann ein Piano muss dabei sein, ein bisschen Percussion und ein Saxophon.
Unbedingt.
Und die Percussion mit diesen Wedeln. Also nicht die Schlagzeugstöcke, sondern diese Wedel, die so ganz sanfte Beats aus dem Schlagzeug herausholen. So.
Ja, das gibt ihnen eine tolle Möglichkeit, als sich als Instrumentalist zu entfalten, wenn sie vom Schlagzeug zugedeckt werden.
Ja.
Wenn das dezent ist, genau. Dann können sie hier gut loslegen.
Genau. Ja, dann legen wir mal los mit I'm Telling You My Sweetest Words. I'm telling you my sweetest words. Ja, süße Worte.
Ja, so ist es.
Auch eine wunderschöne Nummer. Und wer jetzt Interesse hat, die CD von Harald Eichhorst zu erwerben, wem die Musik gefallen hat und der sagt, ja, die hätte ich gerne, wo kann ich mir die denn besorgen? Das geht auch über die Homepage www.schöne-klaviermusik.de, schöne mit OE geschrieben, schöne minus und Klaviermusik. Also jeweils ein Wort.de und da kann man auch mit Ihnen in Kontakt treten, wenn man Interesse hat, auch mal vorbeizuschauen, mal sich das live anzuhören und so weiter und so fort. Genau, und kommen wir gleich zum nächsten Stück. Das heißt Wiedersehen. Das ist ja schön. Das heißt, das ist so ein, ist das jetzt wie ein Abschied? Bis zum nächsten Mal Wiedersehen oder ist es das Wiedersehen, wenn man sich wieder trifft?
Das ist das Wiedersehen, wenn man sich nach langer Zeit wieder trifft. Jetzt mal wieder trifft.
Und, da gibt es doch bestimmt eine schöne Geschichte dazu.
Eigentlich nicht.
Nicht? Nein,
eigentlich nicht. es ist nur so ein Gefühl gewesen, das mal zu beschreiben. So das unglaubliche Erstaunen auch, dass es gar nicht möglich ist, gerade was man erlebt, dass dieses Wiedersehen geschieht. Mhm. Also, ja, genau.
Ah, okay. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es gleich laufen, ne?
Genau.
Ja, so, Wiedersehen, Harald Eichhorst. jeden Fall ein sehr schönes Wiedersehen war das gerade. Harald Eichhorst mit Wiedersehen. Und wir haben jetzt was Größeres mit dem Hörer vor. Jetzt gibt es 10 Variationen über ein Choralthema. Wie kann sich der Klassiklaie das vorstellen? Was ist es? Wie ist es entstanden? Ja.
Ja, wie das entstanden ist. Wenn ich es heute von heute gucke, dann finde ich das doch etwas überraschend, wie es passiert ist. Ich bin eines Tages einfach aufgewacht und habe eine wunderschöne Melodie im Kopf gehabt, eine wunderschöne Melodie gehört. Und als ich realisiert habe, dass ich jetzt aufgewacht bin, bin ich sofort an mein Klavier gerannt, an meinen Flügeln, habe dann den Rekorder angestellt und habe die Teile von diesem Thema aufgenommen. Und dann waren das ungefähr vielleicht 10 Takte, 12 Takte, die mir unglaublich gefallen haben, die eine ganz tiefe Wirkung auf mich selber hatten. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich nur mit diesen 12 Takten? Was soll ich jetzt damit tun? Und dann habe ich das eine Weile liegen lassen. Und nach ist mir klar geworden, das könnte eigentlich sich anhören wie ein Choral, wie ein Choralthema. Und dann habe ich den Choral ergänzt und ja, fertig komponiert. Und dann war die nächste Frage, was mache ich nun damit? Und irgendwie kam dann eins zum anderen und ich habe dann plötzlich gedacht, okay, wunderbar, ich mache einfach eine Variation drüber. Und dann wurde das nicht eine Variation, sondern wurden gleich 10. Und das hat mich war eine faszinierende Arbeit, an diesem Choral jetzt zu arbeiten und sich praktisch jetzt Variation auszudenken oder zu komponieren. Ja, so ist das entstanden. Und das erste ist also das Thema, das Choralthema. Und hier gibt es zu dem Choralthema eine Gegenstimme. Das nenne ich Antiphon. Also eine Gegenstimmung, wie man es auch früher in Gottesdienst hatte. Und dann kommt als nächste Variation die Cantus Firmus Variation. Cantus Firmus ist ja das heißt der feste Gesang. Fester Gesang heißt, dass man die Melodie sehr gut hört, aber dass sie umspielt wird von anderen Instrumenten oder in der Kirche, von einer Orgel, von einer anderen Orgelstimme. Ja, und dann bin ich interessanterweise in ein ganz interessantes Thema reingerutscht.
Dann würde ich sagen, starten wir und entführen den Hörer auf eine kleine Choralthema-Reise.
Ja.
Das waren die ersten beiden. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen auf die Uhr geschaut und festgestellt, ganz werden wir es nicht schaffen, alle 10 zu spielen, aber den meisten werden wir auf jeden Fall schaffen. Und machen jetzt einen kleinen Sprung und springen direkt in ein harmonisches Labyrinth.
Richtig, das harmonische Labyrinth ist eine Komposition, wo ich durch fast alle Dur- und Molltonarten durchkomme. Genauso wie das Leben, man kommt auch durch alles durch.
Aber hallo.
Und das war so für mich die Idee, ach, jetzt schreibe ich mal ein Stück, wo man durch alles durch muss. Und ich bin gespannt, wie es ankommt. Und der Harlekin, die Inspiration zu diesem Stück hatte ich durch ein kleines Foto, wo ein großer Clown steht und einen kleinen Harlekin an den Fäden hat. Und der Harlekin ist jetzt also, der im Leben laufen soll und sich erstmal sehr unbeholfen bewegt, aber doch ganz reizend und süß ist. Und das ist ein Stück, das im Dreiviertel-, Dreiviertel-, Viervierteltakt geschrieben ist, damit man auch ein bisschen hört, wie das holpert.
Na dann.
Thank you.
das war der Harlekin und jetzt begrüßen wir Deinen Morgen. Das ist das nächste Stück. Kurz was dazu noch zu sagen?
Ja, ich denke, man sollte seinen Morgen begrüßen. Bevor man hektisch aus dem Bett springt, sollte man seinen Morgen begrüßen. Und ja, wer der eine oder andere möchte, probiere es einfach mal mit diesem Song aus.
Na dann, hören wir mal rein, wie sich so ein Morgen anhören kann. Wir kommen jetzt auch schon zum Schluss der Sendung. Vielen Dank fürs Dasein, Harald Eichhorst. Vielen Dank für diese wunderbare Musik. Und danke für den Hinweis. Wir haben schon das nächste Stück am Laufen. Jetzt spielen wir noch den Abschluss, ne?
Genau, ich bedanke mich fürs Hersein. Hat mir viel Freude bereitet.
Sehr gerne, sehr gerne. Und ja, wie gesagt, das war's. Jetzt hören wir noch das Finale. Noch ein ganz kurzes Wort dazu.
Finale, das greift das Thema auf und führt es zu einem fulminanten Abschluss.
Na dann, wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Marco Seifert.